Herzlich willkommen zur 48. Off the Path Podcast Folge. Wir sind zurück in Deutschland und es tut richtig gut, nach all den Reisen mal wieder etwas runterzukommen und konzentriert an einer Sache zu arbeiten und nicht immer so alles nebenbei zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber wenn wir so viel unterwegs sind wie jetzt gerade, ne, also die letzte Reise ist ja quasi ab Kanada gewesen, also Kanada, Nicaragua, Probleme mit der Drohne, Costa Rica, jetzt in Ecuador. Ja, da ist das schon ziemlich anstrengend, so jede Woche 3 Beiträge zu veröffentlichen, Social Media zu betreiben und den Podcast aufzunehmen. Besonders, wenn man keinen festen Platz hat, um das zu machen. Also immer irgendwie so zwischen Tür und Angel, irgendwelchen Hotelzimmern und man nie weiß, wie gut das Internet vor Ort sein wird. Das ist vorbei. Wir sind zurück in Deutschland, wobei hier nicht immer gegeben ist, dass das Internet besser ist als in manchen Ländern. Aber es ist wenigstens konstant und es funktioniert bisher. Ja, und da ich jetzt ein bisschen besseres Internet habe als noch vor ein paar Tagen im ecuadorianischen Dschungel, habe ich Frank in die Show eingeladen. Wie viele von euch hat auch Frank mir eine Nachricht an meine Facebook-Seite geschickt und mir sein Thema quasi vorgeschlagen. Und natürlich musste ich dabei ja sagen. Frank ist nämlich dieses Jahr nach Uganda zum Trekking mit Gorillas geflogen und hat eine unglaubliche Woche in dem Land gehabt. Mehr dazu erfahrt ihr gleich. Es ist einfach unglaublich cool, was er erlebt hat und wie er es erlebt hat. Und er hat das Ganze auch noch auf eigene Faust organisiert, was total klasse ist, weil das bedeutet, man muss nicht über diese ganzen Agenturen gehen, die es im Internet gibt, und man spart sich dadurch einfach unglaublich viel Geld. Doch bevor es damit losgeht, ein kurzes Danke an Miosp, Kiko Berlin, Findet schnell einen Flug, Claudia von Okomondo, Kai von alltheplaces.net für all eure tollen Bewertungen des Podcasts auf iTunes. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Danke für 5 Sterne. Das freut mich immer jede Woche sehr. Ich habe jetzt in den letzten Wochen habe ich diese ganzen Bewertungen nicht im Podcast erwähnt, weil ich halt eben, wie gerade schon erwähnt, auf Reisen irgendwie nicht so dazu komme, das alles vorher immer so zu checken. Aber jetzt habe ich wieder meinen Workflow quasi drin und habe diese ganzen Bewertungen gesehen und das freut mich mega. Das ist richtig, richtig cool. Es freut mich so, dass der Podcast so bei euch ankommt. Tausende hören diesen Podcast jede Woche. Und das tut einfach gut. Schön, dass es nicht ganz umsonst ist und dass ihr was davon habt. Vielen, vielen Dank. Ja, und jetzt kommt hier auch schon der nächste Hinweis, ne? Also hier Public Service Announcement quasi, jetzt wo wir wieder zurück sind. Und ich ziehe mit dem Off the Path Podcast um. Ja, also gleicher Name, gleiche Show, alles bleibt gleich. Nur, das bedeutet, dass wenn ihr zum Beispiel den Podcast direkt abonniert habt, also nicht über iTunes oder Podbean oder sonst wo, also wenn ihr den Podcast über den RSS-Feed direkt abonniert habt, dann könnte es sein, oder es wird so sein, dass ihr ihn ab nächster Woche nicht mehr hören könnt. Denn wir ziehen zurück zu Libsyn und das bedeutet, dass ihr einfach nur eure RSS-Adresse für den Podcast ändern müsst. Ich werde es natürlich nächste Woche in die Shownotes der nächsten Folge reinschreiben, aber ich möchte euch jetzt schon mal Bescheid geben, damit ihr darauf vorbereitet seid. Wenn ihr die Show über iTunes oder sonst wo hört, dann bleibt alles gleich. Wenn ihr sie über Podbean hört, dann könnte es sein, dass da sich was ändert, das weiß ich gerade noch nicht. Und sollte das der Fall sein, dann schreibt mir nächste Woche einfach kurz eine E-Mail, worüber ihr normalerweise im Podcast hört. Und dann behebe ich das natürlich schnell. So, lang genug geredet. Lass uns mal mit der Show starten und viel Spaß mit Frank und seinem Gorilla-Tracking.
Willkommen zum Off the Path Podcast. Auf Off the Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Off the Path Podcast-Folge, ihr Lieben. Ich bin gespannt, von wo ihr heute zuhört. Viele haben ja schon mal geschrieben, dass ihr uns immer auf dem Weg zur Arbeit im Auto oder in der Bahn hört. Und heute habe ich deshalb ein ganz spannendes Thema für euch. Und zwar spreche ich mit Frank. Der war schon mal zu Gast im Off the Path Podcast und heute sprechen wir über eins seiner letzten Abenteuer. Frank, herzlich willkommen erstmal, schön, dass du da bist.
Hallo, grüß dich.
Und wir starten direkt rein. Du hast ein richtig geiles Abenteuer hinter dir. Du warst in Uganda unterwegs und hast ein Trekking mit den Gorillas gemacht.
Genau. Ich war jetzt im Mai in Uganda. Also muss erst mal ein bisschen anfangen, wie kommt man auf Uganda? Ich musste erst mal gucken auf der Landkarte genau, wo das ist. Ich hatte vor ein paar Jahren mal den Film gesehen, Gorillas im Nebel mit Sigourney Weaver. Und hatte das irgendwann immer mal auf meine Liste geschrieben, dass ich da mal unbedingt mal hin muss, dass ich das mal machen muss. Aber ich hatte gar nicht genau, also eine wirkliche Ahnung, wo in Afrika die Gorillas sind. Aber ich wollte es auf jeden Fall machen. Und ja, dieses Jahr im Mai habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt ist die Zeit gekommen. Und ja, dann bin ich nach Uganda geflogen.
Sehr cool. Uganda, das liegt ja zwischen Ruanda, dem Kongo. Und? Da ist noch irgendein anderes Land?
Oben ist noch Südsudan.
Ah ja.
Und unten ist Tansania, der Viktoriasee, das ist so die Grenze zwischen Tansania und Uganda.
Krass. Also Gorillas, ich stelle mir das unglaublich spannend vor, ein riesengroßes Abenteuer. Ich habe Gorillas auf meinem Radar seit, vielleicht kennst du den Film, ist ein bisschen auch älter, nicht King Kong, sondern mein großer Freund Joe.
Aha, okay.
Kennst du den? Ich habe den, glaube ich, als Kind damals gesehen. Also der ist wo von Anfang 2000, Ende der 90er. Für mich damals ein ganz großer Film gewesen. Als ich mir das zweite Mal angeschaut habe, war ja nicht so cool. Aber die Gorillas, also der Gorilla an sich, einfach unglaubliches Tier. Und du warst im Mai dort.
Genau.
Mai, also ich habe mich vor dem Gespräch ein bisschen mit dem Thema befasst. Die Hauptsaison für Gorilla-Tracking in Uganda ist zwischen Juni und September und Dezember bis Februar. Du warst also quasi Anfang der Hauptsaison, beziehungsweise eigentlich noch Ende der Nebensaison dort.
Genau.
Trotzdem erfolgreich und empfehlenswert?
Auf jeden Fall. Also das Wetter in Uganda ist eigentlich das ganze Jahr über dann mehr oder weniger gleich. Es regnet immer relativ viel, weil Regenwald da ist. Und es gibt halt dann diese genannten Perioden, wo es etwas weniger regnet, aber immer noch häufig. Und dann in der Regenzeit ist halt so, man hat mal einen Schauer für eine halbe Stunde, Stunde und dann ist die Sonne auch wieder da. Also deswegen habe ich mir gedacht, machst du das mal im Mai, weil dann auch weniger Touristen da sind.
Ja, wie hast du das damals gemacht? Bist du hast du es auf eigene Faust gemacht, also hingeflogen und dann?
Ja, ich habe es auf eigene Faust gemacht. Also ich war schon öfters in Afrika. Ist auch so mein Lieblingskontinent auf jeden Fall. Und ich war vormals halt in Südafrika, Namibia, Botswana. Und da war ich auch alleine unterwegs. Und dachte mir, ja, Uganda kannst du auch machen. Und gleich vorweg gesagt, man kann es alleine machen, ohne Probleme, aber es ist schon ein anderes Afrika als Südafrika oder Namibia, das muss man sich einfach bewusst sein.
Alles ein bisschen rougher, ne? Also ich meine, ich glaube, ich war noch nie, also Uganda gilt ja eigentlich schon als Zentralafrika, ist ja gar nicht mehr südliche Afrika. Mhm. Und ich meine, Südafrika ist fast sehr europäisch.
Auf jeden Fall.
Namibia ist dann vielleicht ein bisschen mehr afrikanisch, aber nicht wirklich. Und Uganda stelle ich mir halt schon sehr afrikanisch vor.
Ja. Also ich meine, wenn man Kenia und Tansania noch im Vergleich hat, die sind halt auch sehr auf Touristen eingestellt. Es gibt sehr, sehr viele Touristen, Serengeti, die Nationalparks. Und die Infrastruktur für Touristen ist da einfach ein bisschen mehr entwickelt. Und in Uganda gibt es relativ wenig. Es ist auch ein kleines Land, zum Teil auch ja unbekannt, bis auf die Gorillas. Und ja, man muss sich erstmal so ein bisschen informieren, was da einen erwartet. Es ist natürlich um einiges ärmer als Südafrika oder Namibia. Und man ist einfach als Europäer auch eine Attraktion. Also wenn man in Namibia oder da unten ist, gibt es so viele Touristen, da fällt man nicht unbedingt auf. In Uganda tut man das schon. Also es gibt da sehr, sehr wenige Europäer und egal, wo man auftritt, so auf den Straßen, in den Städten oder so, man ist immer eine Attraktion. Die Leute gucken einen an oder wollen mit einem reden und sie sind sehr, sehr freundlich, zum Teil auch zurückhaltend, aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass man sich nicht so unbeobachtet irgendwie auf dem Markt aufhalten kann und so ein bisschen durch die Straßen schlendern kann, das geht nicht so leicht.
Wie muss ich mir das vorstellen, wenn du so eine so ein Gorilla-Tracking auf eigene Faust machst bzw. organisierst? Also ich meine, wenn man jetzt mit einem Tour-Operator aus Deutschland das bucht, sagen wir mal vielleicht in einem Reisebüro oder auf eigene Faust im Internet das bucht, dann wird ja mehr oder weniger alles für einen gemacht, ne? Also braucht man überhaupt ein Visum für Uganda?
Man braucht ein Visum für Uganda. Also gleich vorweg gesagt ist Uganda oder das Gorilla-Tracking als solches ist kein billiger Spaß. Also man muss sich das gut überlegen. Es kostet ziemlich viel Geld und das ist bewusst so gemacht von der Regierung, weil die halt auch nicht so viele Touristen da sehen wollen und die wollen auch lieber die zahlungskräftigen Touristen haben als die Backpacker, muss man auch sagen. Wenn man es mit einem Tour-Operator aus Deutschland macht, kostet es wirklich ein Vermögen, also 2.000, 3.000 Euro auf jeden Fall für eine Woche bis 10 Tage kostet das.
Pro Person?
Ja, also mit allem drum und dran, weil man braucht, um die Gorillas zu sehen, ein sogenannte Gorilla-Permit. Also das ist praktisch eine Genehmigung, die ausgestellt wird vom Staat, sehr, sehr limitiert, um dahin zu kommen in diesen Park, wo die Gorillas sind. Und ich weiß nicht genau, wie viele es gibt pro Tag. Es gibt auf jeden Fall ungefähr 4 Gorilla-Familien, wo man die man halt besuchen kann. Und es gibt maximal, ich glaube, 6 bis 7 Personen in einer Gruppe pro Tag. Und das heißt, es ist da kein Massenspektakel. Es ist sehr limitiert. Und aufgrund dessen ist es halt auch ziemlich teuer. Ich habe damals in Google geguckt, wie machst du das am besten, weil ich eigentlich auch diese vorgefertigten Touren oder wo alles so abgesteckt ist, selber auch gar nicht mag. Ich reise lieber so individuell, wie ich selber Lust habe. Habe aber trotzdem mal geguckt, auch was die Tour-Operator so anbieten, welche Route die fahren und so weiter. Und habe dann versucht, das mir selber so ein bisschen zurechtzubasteln. Das Problem ist, oder ich bin auch mal so ein bisschen vorsichtig, weil es gibt hunderte von Anbietern in Uganda, die das anbieten. Ich habe dann ein paar per E-Mail angeschrieben, die auch immer sofort ganz aktiv sich gemeldet haben und das alles für mich organisieren wollten. Wie gesagt, zu teuren Preisen auch. Aber was mich so ein bisschen abgeschreckt hat, die wollten halt alle das Geld haben, sofort. Also nicht vor Ort bezahlen, geht gar nicht. Man sollte das dann auch mit Kreditkarte zahlen, ging in der Regel auch nicht. Man musste das dann immer auf irgendein ominöses afrikanisches Bankkonto überweisen, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht. Also das ist mir zu riskant, weil wenn das Geld überwiesen ist, dann ist es weg und am Ende kriege ich nichts. Keine Ahnung, mir ist noch nie was passiert. Ich bin noch nie irgendwie übers Ohr gehauen worden, aber trotzdem eine gewisse Vorsicht sollte man da vielleicht schon walten lassen. Und ich bin dann letztendlich auf einen Tour-Operator gestoßen, weil in verschiedenen Foren, so bei TripAdvisor oder bei Lonely Planet, haben die halt geschrieben, dass man eigentlich ohne einen Mittler in Uganda gar nicht leicht an diese Permits kommt. Man kann versuchen, das vor Ort zu machen, man läuft aber natürlich Gefahr, dass das Kontingent für die Permits schon weg ist oder vielleicht auch auf Tage oder Wochen ausgebucht ist. Das wollte ich natürlich auch nicht. Also wenn man erstmal hinfährt, sollte es natürlich auch dann stattfinden. Und also das war auch sehr abenteuerlich mit den Leuten, die geschrieben haben, ja, ich habe das vor Ort versucht und dann wurde ich da vertröstet und dann von A nach B geschickt. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Leute, die es probiert haben, wo es auch geklappt hat. Mir war das zu abenteuerlich. Ich bin dann letztendlich bei einem holländischen Reiseveranstalter oder eigentlich ist es ein Guesthaus. Also es ist ein Holländer, der ist mit einer Uganderin verheiratet. Der hat in Kampala, der Hauptstadt von Uganda, ein Guesthouse. Und der betreibt zusammen mit dem Guesthouse auch so, bietet er Touren an. Also unter anderem halt Safaris, das Gorilla-Tracking oder Raften und so weiter. Und das sah mir dann auf der Webseite und auch in den verschiedenen Foren wurden die immer lobend erwähnt. Und ich hatte die dann angeschrieben, ob sie mir da was anbieten können, was das kostet und so weiter und so fort. Ich musste es auch vorab bezahlen, aber ich konnte es auf ein holländisches Bankkonto überweisen und das war mir dann ein bisschen sicherer.
Weißt du noch, wie diese Firma oder dieses Guesthouse hieß, damit wir es dann einfach vielleicht später in die Shownotes verlinken können?
Ja, das Guesthouse in Kampala heißt ICU. Also ICU, Guesthouse. Und der Tour Operator, der zusammen mit dem Guesthouse ist, die nennen sich Grassroots. Also Gras, ich weiß gar nicht genau wie, mit Doppel-A, Doppel-S und R-O-O-T-Z. Mhm. Aber wenn man googelt, kommt es auf jeden Fall, Grassroots Uganda.
Okay, perfekt. Und da konntest du, da hast du eine E-Mail geschrieben und die haben sich dann quasi um dieses Permit gekostet. Denn das kostet ja, also ich habe nämlich auch nachgeschaut, $600 zur Hauptsaison und 450 in der Nebensaison, oder?
Ja. Und das, da muss man schon mal schlucken. Also das ist wirklich, das ist ein Haufen Geld.
Genau, und das ist nämlich nur das Permit dafür, dass man in diesen Nationalpark rein darf, um diese Gorillas zu sehen.
Genau. Und das war für mich auch ein Grund, das im Mai zu machen, wo das noch ein bisschen günstiger ist. Also 450 ist dann immer besser als 600. Und ich hatte auch überlegt, ob man das halt in Ruanda machen kann, im Nachbarland, da ist es noch teurer. Und im Kongo ist die Sicherheitslage nicht so, dass man das unbedingt da machen sollte.
Cool, du nimmst mir die ganzen Fragen vorweg, die ich schon aufgeschrieben habe. Eine Frage war, warum Uganda und nicht Ruanda oder im Kongo? Hast du schon mal beantwortet, sehr gut. Aber jetzt möchte ich auch nochmal kurz auf diese Permit-Geschichte. Du hast also dieses Permit bekommen für $450 im Mai. Das heißt aber noch nicht, dass du jetzt einfach in den Nationalpark reinspazieren darfst und dann zu den Gorillas laufen kannst. Du brauchst ja noch einen Guide oder
genau, das ist dabei. Das ist dabei. Also du hast der Guide ist dabei und auch ein Sicherheitsmensch ist dabei und das Tracking als solches ist mit der Permit abgegolten. Also mit dem
Betrag,
genau.
Okay, und hast du bei dem Holländer übernachtet und dann quasi dort dein ganzes Gepäck gelassen und bist dann immer so tageweise in den Park rein?
Nee, also der Park als solches ist auch nochmal eine ganze Ecke weg. Also Uganda, man landet in der Regel in Entebbe, das ist da, wo der internationale Flughafen ist. Und man muss dann nochmal eine Stunde fahren nach Kampala, was die Hauptstadt ist von Uganda. Da befinden sich ja die meisten Hotels und so weiter. Und man fährt dann von Kampala nochmal, ich glaube, 8 oder 9 Stunden ungefähr war das, bis dahin, wo der Park ist. Also man kann das nicht in einem Tag machen.
So, da war eine ganz kleine Unterbrechung in der Verbindung, obwohl wir gar nicht so weit auseinander sind, macht das Internet manchmal ein bisschen Probleme, aber wir machen direkt weiter. Frank, du hattest erzählt, dass du dann quasi Richtung Norden in den Park gefahren bist und dort hast du dann irgendwo übernachtet. Wo hast du dort übernachtet? In einer Lodge wahrscheinlich?
Genau, also es hatte den Namen Lodge, aber es hatte eher was von Camping. Und es war an einem See, ich habe den Namen eigentlich vergessen, und da waren halt so Hütten an dem See, auch mit Steg, wo man dann rausgehen konnte. Man konnte auch in dem See baden, das fand ich wunderbar. Also das war eine Landschaft wie in der Schweiz, also mit Hügeln, Bergen drumherum und dieser See mit dem ganz klaren Wasser. Ich habe mich auch 100-mal versichert, dass da keine Viecher oder irgendwas drin ist. Absolut sauber und ohne Tiere, also man konnte da schwimmen. Und es war einfach. Die Hütte, in der Hütte gab es keinen Strom, nur so Taschenlampe. Es waren so Bankbetts drin. Gemeinschaftsbad und Dusche war ein bisschen so um die Ecke. Und wenn man halt duschen wollte, musste man eine Stunde vorher Bescheid sagen. Und dann hat der Mitarbeiter da Feuer gemacht und das Wasser heiß gemacht. Und dann konnte man da duschen. Und Essen gab es bei der Familie, der die Lodge gehört hat, im Haupthaus. Die Frau hat dann gekocht und dann gab es für alle Essen. Man hat alle zusammen am Tisch gesessen und es war, also ich fand es klasse.
Cool. Und dann hast du dort wie lange übernachtet? Oder also für das Tracking bist du dann immer quasi jeden Tag in den Nationalpark rein, in den Wald rein, hast dir die Gorillas angeschaut und hast dort wieder übernachtet oder hat man dann quasi im Regenwald selbst übernachtet?
Also diese Lodge war in der Nähe von dem Wald. Also da war es vielleicht nochmal eine halbe Stunde mit dem Auto von da. Aber man muss auch sagen, diese Permit, die erlaubt dir ungefähr 2 Stunden bei den Gorillas zu sein, einmalig. Also man hat dann nicht mehrere Tage. Also man kann hin, man kann Zeit mit denen verbringen und dann muss man auch wieder gehen.
Okay, und was passiert, wenn du die halt jetzt nicht siehst?
Dann kriegt man das Geld wieder, aber die garantieren so, dass man in 90% der Fälle die auch sieht. Also man fährt, wie gesagt, von Kampala aus so 8-9 Stunden dahin. Wir sind dann abends angekommen, haben eine Nacht in der Lodge geschlafen. Am nächsten Tag war das Gorilla-Tracking selbst. Man ist halt ganz, ganz früh morgens dann los, so noch im Dunkeln. Und es war auch ganz toll, weil man fährt dann so ein bisschen hügelig, gebirgig und natürlich Regenwald. Und dann ging so die Sonne auf und diese Nebelbänke hingen so in den Tälern. Also das sah wirklich genau so aus wie in dem Film Gorillas im Nebel. Und wir waren zu viert in unserer Gruppe und dann ist man dann zu dem Parkeingang und da musste man nochmal laufen zu so einem eine Art Basecamp sozusagen. Also da man bekommt auch eine Einweisung von den Wärtern da, also wie man sich zu verhalten hat, was man mit in den Park nehmen darf, was man machen soll, was man nicht machen soll und so weiter. Das dauert ungefähr auch nochmal so eine halbe Stunde. Und die erklären auch so ein bisschen die Gorillas, wie viel es noch gibt, dass sie natürlich unter Naturschutz stehen und so weiter und so fort. Das ist ganz interessant.
Cool, und dann dein ganzes Gepäck bleibt dann in der Lodge.
Genau, ja, also man nimmt so ein Daypack mit und das war auch noch ganz interessant, weil also bei der, also ein Guide und ein Sicherheitsmensch mit einem Gewehr, der ist halt dabei, das ist in den Preis inkludiert, aber es gibt auch so Porter sozusagen, die einen dann begleiten und das Gepäck nehmen. Und wir sind da angekommen, da standen da irgendwie 30 Leute da aus dem Ort, die sich halt so praktisch ihre Dienste angeboten haben, sollte $15 kosten. Und im ersten Mal habe ich gedacht, nee, ich bin ja jung und stark, ich brauche niemanden, der mein Gepäck trägt und meinen kleinen Rucksack schon gleich gar nicht, kann ich alleine. Aber dann dachte ich mir halt so, naja, okay, $15 ist nicht so viel und man tut auch was für die lokale Gemeinschaft, weil das ist ja wie ein Job für die, das halt zu machen. Und im Nachhinein war es das Beste, was ich gemacht habe. Es war wirklich super. Wir haben das auch alle gemacht, also die vier Leute bei uns in der Gruppe. Wir hatten dann auch vier Porter dabei, weil die nicht nur das Gepäck tragen, sondern sich auch, wie gesagt, auskennen und einem auch helfen bei, also das ist Regenwald, wie man sich es vorstellt, also über Stock, Stein, über Baumstümpfe, durch Flüsse und Bäche durch, bergauf, bergab und das ist manchmal ganz gut, wenn einem jemand mal die Hand gibt, um irgendwie ein bisschen Trittsicherheit oder irgendwie was zu bekommen. Es ist nicht zu unterschätzen, man muss schon ein bisschen fit sein und es war gut, dass wir diesen Porter dabei hatten auf jeden Fall.
Ja, sehr cool. Ich meine, ich stelle mir auch so vor, wenn so ein Tagesrucksack, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Gorilla-Tracking machen würde, ich habe mit meinen Kameras und Co. einiges an Gewicht dabei. Das ist ganz schön schwer. Wenn man dann auch noch durch Stein und Geröll muss, dann kann das sehr anstrengend werden.
Ja, auf jeden Fall. Und man muss natürlich auch wieder, es ist sehr luftfeucht, es ist heiß und es hat auch nicht, also jetzt kein angenehmes Wanderklima. Und je weniger man halt selber also trägt oder tragen muss, desto besser war das. Und es ist so, dass es gibt so Park Rangers, die im Park unterwegs sind und sich immer in der Nähe der Gorillas aufhalten und dann mit dem Guide so praktisch über Walkie-Talkie oder manchmal auch durch die Luft rufen, Rücksprache halten und so ein bisschen sagen, wo die Gorillas gerade sind. Und das ist halt immer so ein bisschen ein Glücksspiel, weil die Gorillas bewegen sich natürlich frei in diesem riesigen Park. Und je nachdem, wo die halt sind, da muss man dann hinwandern, tracken. Und manchmal ist es eine halbe Stunde, manchmal dauert es 5 Stunden. Und manchmal denkt man, man ist jetzt gleich in der Nähe. Das sagen die auch mal, ja, die sind jetzt in der Nähe. Und dann heißt es, oh nee, sie laufen gerade los und laufen den Berg hoch. Die Gorillas laufen in 3 Minuten oder 5 Minuten den Berg hoch und unser einer braucht dann mal eine Stunde, um da über Stock und Stein den Berg hoch zu kraxeln. Und deswegen war das immer, das war ganz aufregend.
Cool, wie lange wart ihr unterwegs?
4 Stunden.
Wow, also ist das 4 Stunden One-Way oder hin und zurück?
4 Stunden One-Way.
Oh wow, und dann musst du halt auch mal den Berg runter.
Genau, also es war ganz anstrengend, wie gesagt, viele Flussläufe durch und so weiter und so fort, aber wir wollten ja alle unbedingt die Gorillas sehen und wir hatten alle auch viel Geld bezahlt und das war es uns auf jeden Fall wert. Und natürlich gibt dann auch keiner auf. Also wir sind dann frohen Mutes weiter marschiert.
Cool. Und jetzt lass uns langsam so nach über 20 Minuten zu dem Hauptpunkt der Folge kommen. Wie war's?
Ja, also wann wurde dann praktisch, haben die Ranger gesagt, ja, wir sind jetzt in der Nähe und dann mussten wir auch Rucksack und so weiter alles da lassen. Die haben dann da gewartet und zwei sind mit uns gekommen. Man konnte halt nur so Kamera durfte man mitnehmen. Und dann sagten die halt so, ja, die sind da vorne um die Ecke. Und wir dachten ja so, wo denn? Man sieht ja überhaupt nichts. Also war alles nur grün, Busch und man musste dann nochmal wieder so um so einen Baumstumpf hin. Und ich weiß noch, ich bin so um die Ecke gegangen und auf einmal saß so 3 Meter von mir entfernt, so ein bisschen an, also ja, mitten im Gebüsch, so ein riesen Gorilla. Also wir haben vorher immer so ein bisschen Witze gemacht, so, wie wird das sein, setzt sich da neben ihn, machst ein Foto, ne. Und man hat immer so ein bisschen, ja.
Kannst
so,
ja mal ein Selfie machen.
Ja, genau, machst du mal ein Selfie machen oder so. Aber in dem Moment, wo man dieses Tier da sieht, also das haben alle die Luft angehalten, weil, also das ist so, ja, ich fand's krass, kann's nicht anders sagen. Erstmal hat er einen angeguckt und man guckt da nicht in die Augen von einer Kuh oder von einem Hund. Man hat das Gefühl, es ist ein Mensch, der einem gegenüber sitzt mit Bart und Haaren. Also das war, wie gesagt, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Und das Ganze war 3 Meter neben mir und das war auch gleich der Silverback, also eine
oh geil, krass.
Der Hauptmann sozusagen oder das Oberhaupt der Gorilla-Familie. Und der kaute gerade so an so ein paar Blättern oder an so einem Ast, den er in den Mund hatte. Und wir standen dann nur zu viert. Und er guckte uns kurz an, kratzte sich am Kopf. Und dann hat er weiter gegessen. Und es hat ihn so gar nicht interessiert, ob wir dabei waren. Und er saß da und dann wollte irgendwie woanders hingehen. Und er ist aufgestanden und so an uns vorbeigegangen, so 1 Meter neben uns vorbei.
Oh, ja, aber so genau so stelle ich mir manchmal vor. Da gibt es ja ein paar Videos, die auf Facebook und Co. so kursieren, wie nah man eigentlich an die rankommt. Ne? Wie nah sie an einen rankommen, nicht eigentlich wir an sie.
Ja, also die Ranger sagen immer, man soll so 3-4 Meter Sicherheitsabstand halten, aber wenn sie selber auf einen zukommen, dann soll man sich einfach nur ruhig verhalten und okay, das brauchte mir keiner zu sagen, ich habe mich keinen Zentimeter getraut, irgendwie zu bewegen. Man hat dann immer nochmal so reflexartig die Kamera hochgehalten und so ein paar Bilder gemacht, aber es hat sie, die Gorillas als solches, gar nicht interessiert, ob wir da waren und die Familie war dann so nochmal ein paar Meter weiter. Und dann haben wir uns auf den Boden gesetzt, nicht im Kreis, aber so ein bisschen versetzt. Und wir haben den einfach zugeguckt. Und das war so bewegend, den zuzugucken, weil war der Silverback und zwar ein paar normale Gorillas und zwar dann auch kleine Babygorillas da und die Mütter dazu. Und denen halt so zuzugucken, wie die Mütter mit ihren Kindern spielen oder wenn die Kinder mit einem Stein irgendwie spielen, das sieht so menschlich aus. Das sieht wirklich menschlich aus. Oder wenn sie sich kratzen, weil sie haben Hände, sie haben Finger. Es ist wirklich unglaublich und du sitzt da mittendrin und so ein Baby-Gorilla, der wollte irgendwie zu einem anderen laufen und er musste an uns vorbei und dann ist er so den Berg runter und ist er so ein bisschen in Stolpern geraten und hat dann so mit seiner Hand sich an dem Bein von einem anderen festgehalten und praktisch so um die Ecke geschwungen. Also
ja.
keine Berührungsangst, also die sehen einen so wie einen von sich selbst.
Krass. Oh, ich kriege richtig eine Gänsehaut bei der Erzählung. Das muss ein unglaubliches Gefühl gewesen sein.
Ja, also so Natur pur. Und die manchmal, also haben die auch so geknurrt und man hatte immer dann so Angst, dass man da automatisch so einen Schritt zurückgegangen sind, wenn sie irgendwie mal so aus dem Nichts raus ein bisschen geknurrt haben, weil wenn die knurren, da vibriert die Erde, ja. Und aber die Ranger haben immer gesagt so, nee, keine Angst, die tun nichts. Die sind ganz friedliche Tiere. Also die würden nie einen von sich aus angreifen, weil sie einen, ja, wie einen von sich sehen.
Wow, genial. Wie lange wart ihr dann dort?
Also es hieß irgendwie so 1,5 Stunden und naja, für so ein bisschen Trinkgeld durfte man dann noch 2 Stunden bleiben. Aber die Zeit verging wie im Nix. Ich glaube, ein paar 100 Bilder gemacht, natürlich Videos mit dem iPhone geschossen und ja, das ist einfach auch erlebt. Und wenn man 2 Stunden hat, irgendwann kann man die Kamera halt auch mal weglegen und kann sagen, okay, ich gucke jetzt einfach mal und erlebe das mit meinen Sinnen, nicht nur durch eine Kameralinse, zu sehen und zu erleben.
Cool. Und dann und die Affen oder beziehungsweise die Gorillas, die waren dann auch die ganze Zeit so um euch herum und haben einfach ihrem Business quasi nachgegangen.
Genau, also das war so um die Mittagszeit und wir haben da auch immer so gegessen, so Blattwerk gegessen und manche haben sich auch ausgeruht, manche haben sich in die Sonne gelegt, manche haben auch geschlafen. Also es war so, ich glaube, so um die 9, so ungefähr 10 Gorillas waren das in dieser Familie, die wir da gesehen haben.
Unglaublich, ich stelle mir das so unglaublich cool vor. Auf jeden Fall hast du mich jetzt dazu motiviert, das auf jeden Fall auf unsere Liste zu packen.
Ja.
Unglaublich.
wirklich nur empfehlen. Und alle Leute, die dabei waren, es haben alle gesagt, dass ich, wie gesagt, es ist teuer, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es ist halt so once in a lifetime. Man macht es einmal im Leben und das ist kein verlorenes Geld, auf keinen Fall.
Ja, und dann aber ihr wart nur ihr vier Gäste, dann zwei Ranger und die vier Jungs, die euer Gepäck getragen haben.
Genau.
Und dann habt ihr auch in den 8 Stunden, die ihr da im Regenwald wart, auch niemand anderes gesehen. Also man kommt einfach mit, ist nicht jetzt so super touristisch.
Nee, also es gibt ja wie gesagt nur 4 Gorilla-Familien, die an Menschen gewöhnt sind. Und dann gibt es halt, also bei uns waren nicht so viele Leute da. Es waren bei uns 2 Gruppen an dem Tag. Also wir 4 in einer Gruppe und dann war noch eine andere Gruppe mit 3 Kanadiern, die da waren, die in der 2. Gruppe waren, aber mehr waren nicht da.
Cool. Also das ist, dann fühlt es sich auch so ein bisschen, also besonders an, ne? Wenn man, statt wenn man halt da durchkutschiert wird. Wow, genial.
Ja, und dann sind wir wieder zurückgewandert, natürlich dann so voller Adrenalin, dass einem das wie ein Klacks vorkam, dann nochmal 4 Stunden wieder da zurückzulaufen, bergauf, bergab. Und wir haben auch mal also eine Pause gemacht, Picknick. Das hatte dann die Besitzerin von der Lodge, die hatten uns halt dann so Lunch mitgegeben, das war ganz schön. Und haben wir nochmal kurz Pause gemacht, natürlich Fotos verglichen und Videos und es waren alle immer noch ganz aufgeregt und hin und weg von dem Erlebnis. Und ja, abends sind wir dann wieder zurück in die Lodge oder in das ja, Camping Lodge.
Cool. Und wie lange bist du dann am Ende in Uganda geblieben?
Ich war eine Woche in Uganda.
Okay, also das lohnt sich schon. Also einfach eine Woche hinzufliegen und dann, also ich meine, das heißt Tracking, also wovon wir jetzt gerade gesprochen haben, waren ja jetzt nur deine ersten 3 Tage, ne?
Genau, es waren 3 Tage und man kann auch andere Sachen machen. Also ich war einen Tag raften auf dem Nil. Also ich wusste ich auch nicht, dass der Nil da in Uganda ja entspringt sozusagen oder da in der Nähe, ich weiß gar nicht genau wo. Auf jeden Fall entspringt er da und fließt er dann den ganzen Kontinent hoch. Und man kann da super gut raften.
Okay, cool. Welche Klasse war das? Weißt du das?
Es war einer der höchsten. Also ich hab das noch nie gemacht. Dass man, ja, machst du mal, kein Problem.
Und, kann anstrengend sein.
Also ich werde das nie wieder machen. Also wir sind einmal aus so dem Boot da rausgeflogen und also ich bin Wasserratte von Natur aus, aber da habe ich wirklich Respekt bekommen vor Wasser und vor diesen Strömungen. Also es hat Spaß gemacht, auch Adrenalin pur, aber ich glaube, nochmal brauche ich es nicht.
Ja, also ich habe es ja gerade erst vor einer Woche oder 2 in Ecuador gemacht. Und also wenn die Folge jetzt veröffentlicht wird, also vor 2 Wochen dann quasi, und da bin ich auch aus dem Nichts bei so einer Welle aus dem Boot gefallen und hing dann quasi so unter dem Boot fest und musste mich halt irgendwie, also es war schon krass. Ja. Und wir haben nur Klasse 4 gemacht. Also wenn ihr so eine der höchsten gemacht habt, habt ihr wahrscheinlich so irgendwie so 6 oder 7 gemacht und das stelle ich mir auch mal richtig krass vor.
5, zum Teil 6, glaube ich, hat er gesagt, wenn ich mich jetzt erinnere. Also es war wirklich zum Teil heftig.
Geil. Ja, kann ich mir vorstellen. Was hast du sonst noch so gemacht?
Gut, ich war einen Tag in Kampala, kann man so ein bisschen rumlaufen, angucken. Uganda als solches ist auch also relativ sicher. Gut, da muss immer die eine gewisse Vorsicht, also gesunden Menschenverstand in Afrika, muss man halt immer ein bisschen aufpassen, so dass man im Dunkeln auch wieder zu Hause ist und so. Aber man kann sich da schon frei bewegen und man kann auch 1, 2 Tage da verbringen. Man kann auch Safaris machen. Also es gibt jetzt, glaube ich, natürlich nicht so viel wie in Kenia oder Tansania, aber es gibt auch so ein paar Parks, wo man auch, ich glaube, Giraffen, Elefanten und so auch sehen kann. Das ist nicht schlecht. Und der Viktoriasee ist auch da. Also man kann auch so Touren auf dem Viktoriasee machen.
Cool.
Ja.
Sehr schön. Und das hast du auch alles gemacht?
Ich war so in Kampala unterwegs, ich habe das Raften gemacht und das Tracking. Da habe ich ein bisschen einfach auch ausgeruht, weil das Guesthaus, das war ganz nett und da waren auch nette Leute da. Weil, wie gesagt, in dem Guesthaus, ich war, glaube ich, ich war der einzige Tourist, alle anderen, die da waren, das waren so Volunteers. Ganz viele in Uganda, Leute, die da sind, gehen dahin zur freiwilligen Arbeit. Ja. Die helfen dann in Kindergärten oder irgendwelchen kirchlichen zum Teil auch oder Krankenhäuser, Ärzte waren da. Und ich fand es einfach super interessant, mich mit denen zu unterhalten, was sie da alles so erlebt haben und gemacht haben.
Cool. Gut, dann Frank, dann lass uns langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Wir reden schon ziemlich lange und ich finde es total spannend. Lass uns, du hast ja alles auf eigene Faust gemacht. Wie viel günstiger war das denn im Vergleich zu so einem Fertigpaket? Weißt du das ungefähr?
Also ich würde sagen, die Hälfte bestimmt.
Ja.
Also das kommt natürlich auch immer drauf an, was für eine Hotelkategorie nimmst du. Da war mir halt so ein Camping-Lodge, das war okay für mich. Man kann auch den Transport von Kampala zu dem Park kann man auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen, mit Bussen, mit diesen Matatus, so Sammeltaxis. Das geht. Die Straßen sind relativ gut in Uganda, aber ich habe das alles zusammen, also auch mit dem Guesthouse, die haben das für mich organisiert. Da war es natürlich auch ein bisschen teurer. Aber
Also auf jeden Fall deutlich günstiger, als wenn man jetzt von Berlin oder jetzt eben in meinem Fall, wo ich jetzt gerade, ich bin gerade in Hannover, über Internet hätte man, ja, wie du es schon sagtest, ne, 2.500 Euro wahrscheinlich hingeblättert.
ja, genau.
Cool. Also es hat sich auf jeden Fall auch gelohnt, es alles auf eigene Faust zu organisieren.
Ja.
Sehr schön. Sehr schön. Also wie gesagt, also ich finde total klasse, was du da gemacht hast. Du hast mich auf jeden Fall inspiriert, es auch mal zu machen. Ich hoffe, dass du es auch ganz viele Zuhörer inspiriert hast. Und hast du noch jetzt irgendwelche Links und Infos, die wir in den Shownotes verlinken können, die sich lohnen, einfach mal angeschaut zu haben?
Also auf jeden Fall der Link von dem Guesthouse in Kampala und auch der Link von dem Tour Operator, die kann ich ruhigen Gewissens empfehlen. Bücher, ich reise immer gerne mit dem Lonely Planet, finde ich am besten, hat mir auch gut geholfen. Und ansonsten finde ich auch immer wieder diese einschlägigen Foren von Lonely Planet oder TripAdvisor. Manchmal geben die auch ganz gute ja, Ideen und Vorschläge.
So, das war ein kleiner abrupter Schluss. Da hat das Internet dann doch nicht mehr so funktioniert. Irgendwo war ein Problem zwischen Hannover und Berlin. Aber wir waren ja am Schluss und der Frank, der lässt noch alle ganz lieb grüßen. Und das war es auch schon mit der 48. Off the Path Podcast-Folge. Es ist total spannend, was Frank da erzählt hat. Es hört sich richtig, richtig cool an. Und ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber ich möchte jetzt mit Gorillas tracken in Uganda und werde mich auf jeden Fall damit etwas mehr auseinandersetzen. Es hört sich jetzt nicht so kompliziert an. Also Frank hat da, wie gesagt, tolle Tipps gegeben. Und ich finde total cool, dass man das auch auf eigene Faust mehr oder weniger organisieren kann und nicht solche fertigen Tour-Packages quasi buchen muss. Ja, das war's also, wie gesagt, für heute. Und wenn ihr jetzt Infos oder Kritik oder einfach nur irgendwie was sagen wollt oder einfach euch nochmal melden wollt, dann macht es. Sehr gerne. Am schnellsten geht es über Twitter. Da kann ich immer ganz schnell, ganz kurz antworten. Das ist mir so der liebste Kanal. Aber ihr könnt es auch über die üblichen Wege machen, wie zum Beispiel über E-Mail an podcast@offthepath.com oder wie Frank es getan hat, an die Off the Path Facebook-Seite. Einfach kurze Nachricht schicken und dann antworte ich euch eigentlich innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf weitere Bewertungen auf iTunes und Co., damit ich sie wieder hier in der Show vorlesen kann, nächste Woche vielleicht. Also haltet euch ran, das wäre klasse. Und ja, dann hören wir uns allerspätestens, wenn nicht schon vorher, nächste Woche Dienstag. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüssi!
Das war wieder eine Off the Path Podcast-Folge. Erzähl auch deinen Freunden von diesem coolen Podcast-Kanal und hinterlasse eine Bewertung auf iTunes. Nächste Woche kommt die nächste spannende Folge. Bis dahin, mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.